Macht. Ich habe vor 12 Jahren das letzte Mal eine Predigt gehalten, auch hier in der Gemeinde, also in Urania noch, da gab es diesen Raum noch gar nicht. Wenn es ein paar Ungereimtheiten geben sollte in der Predigt, dann verzeiht mir das bitte, ich bin noch nicht so in Übung, hoffe aber, dass es ganz gut klappt. Ich habe eine Ausbildung zum Pastor gemacht, vor vielen Jahren in 2 Gemeinden gearbeitet, jetzt bin ich aber schon seit 13, 14 Jahren hier in Berlin und seit 12 Jahren Religionslehrer in Spandau. Wir sind eine neue integrierte Sekundarschule, nennt man das, eine Gesamtschule. Meine Schüler sind zwischen 17 und 12 Jahren, also andersrum, zwischen 12 und 17 Jahren. Und die meisten von denen haben eigentlich keine Ahnung, was Glauben heißt. Nicht so, dass sie jetzt ignorant sind, sondern sie wissen nicht, wie gut es ist, mit Gott zusammen zu leben. Sie haben keine Ahnung, wie schön es sein kann, Gott zu erleben, Freude im Gebet zu haben, wissen sie nicht. Ich starte nochmal ein paar Jahre früher. Als ich 10 Jahre alt war, bekam ich von meiner Oma ein Buch geschenkt, das hieß Die Urwelt lebt, und kurze Zeit danach wollte ich Archäologe werden. Also Knochen buddeln, Dinosaurier ausgraben, Schätze finden. Als ich dann 16 Jahre alt war, wollte ich BWL studieren, Betriebswirtschaft, Manager werden. Das dachte ich mir ganz gut. Und als ich dann 19 Jahre alt wurde, dann musste ich mich ja wirklich mal entscheiden und überlegen, was mache ich jetzt wirklich mit meinem Leben? Und dann dachte ich mir, was ist eigentlich wichtig? Was ist wichtig? Was kann man machen? Was kann man leisten? Wozu ist man da? Ich war damals schon Christ und wusste, den Glauben weitergeben an andere Menschen ist sowieso die Aufgabe jedes Christen. Und dann dachte ich, wenn das sowieso meine Aufgabe ist, warum soll ich das nicht als Beruf machen? Wenn das sowieso mein Job ist, warum soll ich denn sozusagen 2 verschiedene Sachen machen? Die Sache mit der Betriebswirtschaft hatte ich mir nämlich überlegt, ob das so wichtig ist. Ich dachte mir, wenn ich dann 60 bin, blicke dann auf mein Leben zurück und dann komme ich persönlich zu dem Ergebnis, vielleicht, ich habe eine große Firma reicher gemacht, als sie schon vorher war. Ich habe Entscheidungen mitgetroffen, die man so trifft, die nicht meinem Gewissen entsprochen haben, weil man das so macht. Man kauft einen Konkurrenten auf und macht die Firma platt oder hat irgendwelche anderen guten Sachen so im Köcher. Und dann dachte ich mir, das kann nicht der Sinn deines Lebens sein, sozusagen vielleicht reich zu werden oder mal über irgendwelche Leute zu bestimmen, aber eigentlich trägt es nichts aus. Ich weiß, dass wir hier eine ganze Reihe von Unternehmern und sowas in der Gemeinde haben. Ich finde es immer cool, wenn Leute Verantwortung übernehmen. Es war meine ganz persönliche Einschätzung. Viel wichtiger war es also, andere Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen, mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und ich habe mir meinen Berufsweg sicherlich etwas anders vorgestellt, als er jetzt gelaufen ist. Aber ich habe jetzt so um die 300 Schüler pro Woche vor mir. Und da denke ich, dass vielleicht so 5 von denen eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Also 295, die noch was Gutes brauchen. Und meine Schüler sind damit nicht allein. Es gibt Schätzungen für Deutschland, da schätzt vielleicht jeder anders, die sagen, von 100 Menschen, von 100 Deutschen sind vielleicht so 2 oder 3 diejenigen, die wissen, Jesus liebt mich, ich bin auf der richtigen Seite. Es gibt sicherlich auch Gäste bei uns, die auch noch nicht diese Beziehung haben. Und darum soll es heute gehen. Eher um die Gemeinde, aber am Ende möchte ich auch dazu einladen, du kannst heute noch mit Gott in Verbindung kommen. Bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich aber noch ein paar Fremdworte, die hier oben sind, vielleicht ein bisschen erklären, damit man auch konzentriert ist. Nein, Scherz beiseite. Es gibt da, denke ich, von diesen 5 Begriffen gibt es, denke ich, 2 Fremdworte, die man nicht kennt, und ich finde es gut, sie zu erklären, damit man hier nicht so im Gottesdienstraum sitzt und nicht weiß, worum es geht. Ich glaube, was Gemeinschaft ist, wissen alle. Nach dem Gottesdienst kann man es jedenfalls erleben. Was Anbetung ist, haben Sie gerade erlebt. Das ist unsere Form der Anbetung. Wenn jemand schon mal verliebt ist, weiß er, wie man eine Frau anbetet oder einen Mann anbetet. Wir beten Gott an und lieben ihn. Evangelisation ist ein Fremdwort. Heißt eigentlich übersetzt griechisch gute Nachricht. Wir meinen darunter aber die gute Nachricht weitergeben, die gute Nachricht von Gott. Und da kann man auch ein Tu-Wort draus machen, ein Verb, nämlich evangelisieren. Das lässt sich bei gute Nachricht schlecht machen. Also ich gute Nachrichten oder sowas, das geht dann schon mal nicht. Also haben wir dafür ein Fremdwort als Kirche. Finde ich ein bisschen ärgerlich, aber es ist halt so. Dann gibt es noch dieses Wort Jüngerschaft. Das bedeutet, die ersten Anhänger von Jesus wurden Jünger genannt und sie wurden mehrere Jahre trainiert, 3 Jahre trainiert und haben gelernt, was es heißt, Christ zu sein oder mit Gott zu leben. Und das meinen wir auch, wenn wir dieses Wort benutzen, Jüngerschaft, das heißt einfach, wir trainieren uns, wir trainieren andere, so zu leben, wie Gott es gefällt. Okay, ich habe uns einen interessanten Bericht mitgebracht, einen spannenden Bericht, wo auch die Message ankommen soll, die gute Nachricht. Und aufmerksame Gottesdienstbesucher haben vielleicht schon in diesem Handzettel gesehen, dass ein bekannter Text draufsteht, nämlich der gleiche Text, der letzten Gottesdienst auch schon behandelt wurde. Hans-Peter hat darüber gesprochen, unser Pastor, keine Angst, ich habe nicht geschlafen, ich habe die Predigt mit Hans-Peter abgesprochen und zweitens werde ich einen ganz anderen Schwerpunkt lesen, aber es ist der gleiche Text. Es gibt eine Vorgeschichte dazu, die hat sich zu Anfang der ersten Kirche abgespielt. Wenn Sie die Bibel aufschlagen wollen, ich weiß nicht, wer so eine gelbe oder blaue oder rote Bibel genommen hat, da steht in der Apostelgeschichte. Meinen Schülern erzähle ich das immer, das geht so, Bibel in der Mitte aufschlagen, dann die zweite Hälfte nehmen, nochmal aufschlagen, dann dürftet ihr bei Lukas sein und dann ein bisschen weiter nach hinten blättern, dann seid ihr bei der Apostelgeschichte 4. Jetzt geht es aber erstmal um Apostelgeschichte 3, das sind die dicken schwarzen Zahlen. Christen gab es damals ziemlich wenige und sie gab es nur in einem Ort, nämlich in Jerusalem. Jesus war gekreuzigt worden, war 3 Tage später wieder auferstanden, war dann von seinem Vater zum Himmel aufgenommen worden. Christi Himmelfahrt ist ja noch nicht so lange her. Und die Anhänger hatten am Pfingsttag miterlebt, wie Gott durch Wunder die erste Kirchengemeinde der Welt gründet. Und das Wort der ersten Christen hat wirklich Kraft. 3000 Menschen wurden in ihrem Herzen angesprochen und die waren so angesprochen, dass sie zu Petrus, zu einem der Leiter zulaufen und sagen, was müssen wir tun? Wir wissen, Gott spricht uns das an, was wollen wir jetzt machen? Wir wissen nicht, wie das jetzt geht, Christ werden. Gibt's ja noch nicht. Und Petrus sagt, keine Panik, Gott spricht zu euch, betet um Vergebung eurer Sünden, bekennt eure Sünden, lasst euch taufen, dann wird der Heilige Geist zu euch kommen, dann werdet ihr die Kraft Gottes bekommen, dann bleiben wir zusammen, bilden eine enge Gemeinschaft und dann werden wir es schaffen. Die Leiter dieser ersten Gemeinde hatten den Auftrag bekommen von Jesus, bereist die ganze Welt, erzählt den Menschen, dass Gott auf die Erde gekommen ist und euch zurechtbringen kann. Tauft die Leute, die mit Gott leben wollen, bringt ihnen alles bei, was ich auch euch beigebracht habe. Wenn jemand krank ist, legt ihnen die Hände auf, sie sollen gesund werden. Wenn jemand von bösen Mächten geplagt wird, treibt diese Mächte aus durch meine Kraft. Nachdem die erste Gemeinde gestartet war, hatten 2 dieser Leiter, Petrus und Johannes hießen sie, sie hatten einen super Start. Sie gehen in die Kirche der damaligen Zeit, in den damaligen jüdischen Tempel. Und bevor sie da reinkommen, stolpern sie über einen Behinderten, von dem sie angebettelt werden. Also mir ist das immer nicht so angenehm in der U-Bahn, aber die kriegen manchmal auch was von mir. Petrus und Johannes sind da ganz entspannt. Und lange Geschichte, kurzer Sinn, sie heilen den einfach. 40 Jahre, glaube ich, behindert, sie heilen ihn und der springt im Tempel herum und klammert sich an sie ran und die ganzen Leute, die den Bettler natürlich kennen, ihr kennt wahrscheinlich auch schon einige aus der U-Bahn oder so, die sagen, der war doch behindert, was ist mit denen denn los? Und sie sehen, Gott hat ein Wunder getan. Und jetzt kommt der Startschuss für Petrus und Johannes und sie erzählen den Leuten, dass nicht sie das waren, dass das nicht irgendeine esoterische Kraft war, sondern dass das Jesus war, der vor ein paar Wochen gekreuzigt wurde, der wieder auferstanden ist und der seine Kraft, seine Auferstehungskraft dadurch zeigt, dass es gut meint mit den Menschen und sie heilt. Die ganze Masse der Leute kommt zusammen, die religiösen Führer bekommen das mit, Jesus in aller Munde. Sie wollten ihn doch gerade umbringen, sie hatten Jesus gerade umgebracht, damit er nicht mehr in aller Munde ist und sie denken, das müssen wir stoppen. Und bevor sich die Sache mit Jesus noch weiter ausbreitet, nehmen sie Johannes und Petrus fest, lassen sie erstmal eine Nacht im Gefängnis und dann kommt es am nächsten Morgen zum Verhör. Und die Leute kriegen mit, Das sind gar keine gebildeten Leute, das sind Fischer aus Galiläa, aber die haben so eine Power, die haben so eine Kraft. Außerdem, da ist jemand geheilt worden, das können wir denen nicht ausreden, das sieht die ganze Bevölkerung. Und sie schüchtern sie ein und sagen, ihr dürft nie wieder über den Namen Jesus sprechen, keine Heilung, keine Gottesdienste, dann könnt ihr gehen. Petrus und Johannes lassen sich erstmal nicht einschüchtern, sie sagen, entscheidet selbst, ob es recht vor Gott ist, euch mehr zu gehorchen oder ihm. Gott kann heilen, also glauben wir Gott. Aber natürlich wissen sie, dass da eine militärische Macht hinter den Soldaten steht, hinter den religiösen Führern. Sie gehen zwar nach Hause, sie haben nicht verloren, aber sie wissen, dass nun die Gemeinde bedroht ist. Halten wir erstmal fest. Jesus beauftragt seine Anhänger, er erzählt der ganzen Welt, dass Frieden mit Gott möglich ist, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Und jetzt kommt ein dickes Problem auf Petrus und Johannes zu und sie sollen gehindert werden, den Auftrag auszuführen. Und für mich und für uns ist jetzt die Reaktion wichtig, wie Johannes und wie Petrus reagieren. Sie hätten resignieren können. Super Start, Krankenheilung, 3000 Leute an einem Tag zur Kirche gekommen und jetzt ist wieder alles vorbei. Vielleicht klang das so. Mensch, Johannes, sagt Petrus, mir wird das zu heiß. Eine Nacht im Gefängnis ist ja okay, aber ich bin verheiratet. Ist zu früh zum Sterben. Außerdem haben wir doch Verantwortung für die Gemeinde. Wenn wir jetzt weiter predigen, geht es allen wie Jesus. Und der wurde gekreuzigt. Ich finde, wir spielen ein bisschen U-Boot. Ein bisschen abtauchen. Man kann ja auch innerlich glauben, oder? Johannes antwortet, du weißt, dass ich jung bin. Hast du die Schwerter gesehen? Das von dem großen Soldaten war so scharf, dass sein Gewand davon im Fetzen herunterhing. So scharf war das, Petrus. Petrus sagt, aber ob Jesus das gut findet? Johannes, aber hat Jesus nicht gesagt, dass die Menschen eher unsere Taten sehen sollen? Und haben die Germanen nicht so ein Sprichwort, Schweigen ist Gold? So reagieren sie nicht. Sie reagieren aber auch nicht so, dass sie ihre Ärmel hochkrempeln und sagen, ach Johannes, guck mich an, ich bin Petrus, bin Selbstständiger, habe einen eigenen Betrieb gehabt, das kriegen wir hin. Ein Freund von mir ist Unternehmensberater, der hat vorletztes Jahr die Zeloten beim letzten Aufstand beraten, den kaufen wir uns ein, kleinen Aufstand machen, dann gewinnen wir. Johannes hat einen guten Vorschlag. Wir sammeln ein bisschen Geld unter unseren Gläubigen, gibt es ein paar, die haben Häuser, verkaufen ein bisschen was. Wir bestechen die Politiker von der Pharisäerpartei und dann können wir wieder predigen im Tempel, dann geht die Sache klar. Und jetzt kommt Petrus auf die beste Idee. Johannes, ich bin bereit, in den Tod zu gehen. Noch einmal möchte ich mir nicht nachsagen lassen, dass ich nur eine große Klappe habe. Als es zum Kreuz ging, lief er nämlich weg. Nein, so reagieren sie nicht. Ihre Reaktion steht in unserem Bibeltext und achtet mal auf die Reaktion, wie sie das machen. Wie sie nach dieser Breitseite, der von den religiösen Führern, von den Schwertträgern kommt, wie sie da reagieren. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitchristen und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten, du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empören sich und die Machthaber verbünden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und hilf deinen Sklaven uns, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Was ist ihre Reaktion? Sie suchen Gemeinschaft. Die Verkündigung der Sache Jesu ist keine Privatangelegenheit für Profis. Sie ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Deshalb gehen sie natürlich zur Gemeinde zurück und berichten, was sie erlebt haben. Wenn die Ausbreitung des Evangeliums, der guten Nachricht, dass Gott rettet, dass Gott heilt, wenn die gehindert wird, dann ist die ganze Gemeinde betroffen. Und die ganze Gemeinde betet zu Gott. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Cool, oder? Warum waren die überhaupt zusammen? Da steht nicht, dass das ein normaler Gottesdienst war. Meine Vermutung, ich glaube, dass die zusammen waren, weil sie wussten, zwei von unseren Leuten sind ins Gefängnis gekommen. Warum ich das vermute? Einige Zeit später, Petrus lässt sich nicht aufhalten, er redet wieder in Jerusalem, er wird wieder ins Gefängnis geworfen. Diesmal wird er angekettet, Wächter stehen um ihn herum, ein Wunder kommt, er wird gerettet und er kommt wieder nach Hause und da betet die ganze Gemeinde, dass sie ihn freilassen. Ich vermute, sie haben wieder gebetet. Sie waren zusammen, sie haben Gemeinschaft gehabt. Wofür beten sie? Dass sie ihre Arbeit machen können. Das Ziel bleibt vor Augen. Gott hat den Auftrag gegeben, sie sollen anderen Menschen Gutes tun, die Liebe Gottes weitergeben. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das beten sie. Sie beten nicht darum, dass es ihnen besser geht, dass sie irgendwie durchkommen oder so. Kein Rückzug. Die gute Nachricht, dass Gott Sünden vergibt, muss weitergesagt werden. Warum? Einer meiner Onkel hat im letzten Jahr 34 Kilo abgenommen, seit März. Zu Weihnachten hat man endlich festgestellt, dass er Krebs hat, ein bisschen operiert worden. Seit langem wird er künstlich ernährt. Und immer wenn ich mit meinem Vater telefoniere in der letzten Zeit, dann geht mir das schon fast auf den Geist, dann sagt er immer, bete für deinen Onkel und dann kommt der Name. Wir haben in diesem Jahr einen anderen Onkel verloren, also mein Vater hat einen anderen Schwager verloren, wo wir viel gebetet haben und wir haben nicht den Eindruck gehabt, dass er Frieden mit Gott gefunden hat. Wir wollen nicht noch einen zweiten Onkel verlieren. Mich nervt ein bisschen diese Eindringlichkeit, aber mein Vater hat recht. Irgendwann ist das Leben zu Ende, dann können wir uns nicht mehr entscheiden. Dann sind wir gerettet oder wir sind nicht gerettet. Es muss weitergesagt werden, kein Rückzug. Interessanterweise beten sie sehr selbstlos. Es geht nicht um persönliche Unversehrtheit. Das Ziel bleibt im Blick. Der Frieden, die Liebe Gottes soll zu den anderen Menschen kommen, selbst zu Feinden. Es gibt einen Bericht über einen Missionar, da heißt es, als Jim Elliot 1956 mit einer einfachen Propellermaschine in einer Bucht mitten im Dschungel von Ecuador landet, geht für ihn ein Lebenstraum in Erfüllung. Endlich wird er auf den berüchtigten Huaorani-Stamm treffen, eine Gruppe von Indianern, die dafür bekannt ist, Fremden besonders aggressiv zu begegnen. Ihnen will Elliot von Jesus erzählen. Für sie will er gemeinsam mit seinen vier Mitstreitern die Bibel übersetzen. Doch Elliots Traum endet am 8. Januar 1956 mit seinem Tod. Noch bevor er Kontakt zu den Indianern aufnehmen kann, bringen sie ihn und die vier anderen Missionare um. Er hatte in seinem Tagebuch geschrieben, ich will kein langes Leben, ich will ein volles Leben haben. Das war seine Idee, ich gehe zu denen selbst auf das Risiko hin, dass ich getötet werde. Seine Frau beschließt, es gibt nichts Besseres, als weiterzumachen. Diesen Stamm müssen wir mit der Liebe Gottes erreichen. Und als später eine Tochter eines von seinen vier Freunden auf den Mörder ihres Vaters trifft, sagt sie, Ich wusste, ich liebe diese Menschen. Bei aller Zielorientiertheit wissen die Jünger aber, weiß Johannes aber, weiß Petrus, wir sind schwache Menschen. Wir sind nicht die Heroen, die jetzt einfach losgehen, Propellermaschine und dann missionieren wir die ganze Welt. Obwohl sie keine Rücksicht auf sich selbst nehmen, wissen sie, dass sie ganz von Gott abhängig sind. Sie brauchen Mut. Das ist das, was sie beten. Sie müssen vernünftig ausgestattet sein. Deshalb ist Aktionismus nicht hilfreich, auch nicht für unsere Gemeinde. Als Jugendlicher, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, hatte ich viele spannende Diskussionen mit Freunden, mit Geschwistern von Freunden und sowas. Wir haben uns über Gott gestritten. Und ich glaube, dass ich manchmal sogar intellektuell gewonnen habe, den Wettstreit. Aber hat dadurch jemand zu Gott gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Wir brauchen Gottes Liebe in unserem Herzen. Es geht nicht um Gewinnen oder um bessere intellektuelle Argumente. Wir brauchen Gottes Geist. Für große Dinge brauchen wir Mut, um am ersten Problem nicht einzuknicken. Nur Gott kann ihnen helfen. Auch die Gemeinschaft der Gemeinde reicht nicht aus. Auch mal so ein Schulterklopfen. Herzlichen Dank, Axel. Du sahst, dass ich da so ein bisschen zitterte vorne. Hast mir kurz vorher noch auf die Schulter geklopft. Aber es reicht nicht aus, wenn wir für Gott etwas reißen wollen. Deshalb wenden sie sich an Gott. Und sie erwarten große Hilfe von Gott. Also da müssen wir erstmal hinkommen als Gemeinde. Sie beten, gib uns Mut, dass wir rausgehen können, wieder im Tempel predigen und lass Heilungen geschehen, dass die Leute auch glauben, dass wir von dir geschickt sind. Also in diesem Glauben dürfen wir gerne mal beten, dann bringt Christsein noch mehr Spaß, als ich ja von der Gemeinde begeistert bin. Und Gott antwortet. Gott hilft auf erstaunliche Weise. Dieser Text war lange Zeit mal mein Bibeltext. Aufgrund des Schlusses, da steht nicht, nachdem sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Und sie bekamen den Heiligen Geist und gingen raus und konnten voller Mut predigen. Kann man sich vielleicht vorstellen. Gott fand das Gebet, glaube ich, richtig gut. Der hat Freude daran gehabt, was seine Leute beten. Der mochte nicht Ängstlichkeit. Der mochte auch nicht Aktionismus. Die müssen unterstützt werden. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit viel Mut und Freiheit. Schöne Geschichte, oder? Die Frage ist nur, was machen wir damit? Was hat die Geschichte uns zu sagen? Ich glaube, dass Gott immer noch die Sehnsucht hat, dass Menschen Frieden mit ihm finden. Eine echte Beziehung zu Gott ist möglich. Nicht nur eine Einbildung, ich habe mal gebetet, habe mal eine Kerze in der Kirche angezündet und dann habe ich irgendwie ein wohliges Gefühl, sondern echte Beziehung zu Gott. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht von dem Gründungsvater, aber von dem Pastor, der die ganze Bewegung gegründet hat, durch die auch unsere Gemeinde entstanden ist. Die ist circa 100 Jahre alt. Dieser Pastor Paul, von dem wird berichtet, dass er abends mal ins Bett gehen wollte. Ich sage mal so 22 Uhr, will er ins Bett gehen, ist dabei, sich auszuziehen. Und dann merkt er einen Namen von einem Mann, der wohl mal in den Gottesdienst kam, aber der noch kein überzeugter Christ ist, den er irgendwie kannte, der kommt ihm in den Sinn und er weiß, das ist die Form, wie Gott zu mir spricht. Ich weiß, da muss ich wieder hin. Ich muss den jetzt besuchen. 22 Uhr, ein bisschen peinlich vielleicht, da muss ich hin. Aber gut trainierter Christ macht das, zieht sich wieder an, fährt dahin oder geht dahin oder sowas, klopft an der Tür. Es passiert nichts. Er klopft wahrscheinlich nochmal. Nach einer gewissen Zeit öffnet die Tür. In der Tür steht ein Mann, der einen Strick in der Hand hat. Er wollte sich gerade umbringen. Das Leben war nicht so schön. Er sah keine Hoffnung mehr. Gott sah diesen Mann und Gott hat jemanden gebraucht, den er geschickt hat. Vielleicht bist du schon lange auf der Suche. Du weißt nicht, wo du Gott finden kannst. Du darfst wissen, Gott sucht dich.
Gott will dir ewiges Leben schenken. Gott will dir Freude schenken. Gott will dein Gewissen reinmachen, selbst wenn du irgendwas gemacht hast, was du dir selbst nicht vergeben kannst. Gott will etwas Sinnvolles und Schönes aus deinem Leben machen. Jesus kommt, um für deine Sünde zu sterben. Das ist echte Liebe. Es war ja schon Liebe, nachts nicht ins Bett zu gehen, sondern zu diesem Selbstmörder zu gehen. Aber Jesus liebt dich so, dass er auf die Erde kommt, dass er alles erträgt, was Menschen ertragen, und dann noch viel mehr. Er wird ausgepeitscht, er wird ausgelacht, er wird gefoltert und dann stirbt er. Gott sucht dich. Was machen wir daraus? Gott hat auch uns beauftragt, erzählt der ganzen Welt, dass Frieden mit Gott möglich ist. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus, seid stark. Die Frage ist, ob wir auch ein Problem mit Evangelisation haben, wie es die Jünger hatten, oder ob wir es nicht haben. Wir leben in einem Staat, wo jeder auf den Potsdamer Platz gehen kann und erzählen kann, was er will. Ich kann auch einen Fernsehsender kaufen und den größten Quatsch produzieren. Gucken die Leute sogar, wundert mich immer, aber es macht nichts. Ich muss ja trotzdem bezahlen von meinen Gebühren, ärgert mich ein bisschen. Gut, wie dem auch sei, wir werden nicht unterdrückt. Jeder kann machen, was er will. Jeder kann reden, was er will. Jeder kann Handzettel drucken und irgendwo aufkleben oder verteilen. Auf unserer Homepage kann man lesen, was zu unseren Überzeugungen gehört. Wir bekräftigen, dass Jesus Christus seine erlöste Gemeinde in die Welt sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Das ist unsere Überzeugung, steht da jedenfalls. Könnte es sein, dass wir, wie Johannes und Petrus, auch ein Problem haben, die gute Botschaft weiterzugeben? Ich bin von unserer Gemeinde überzeugt. Mir bringt sie wirklich Spaß. Ich mag die Anbetungszeiten. Wir haben nicht nur gute Musiker, wir haben auch Menschen, die uns mit hineinnehmen, uns anleiten, wie wir Gott finden können. Ich bin von unseren Pastoren überzeugt, von ihrer Integrität, von ihren Fähigkeiten. Aber wenn ich an Evangelisation denke, daran, wie viel Kraft wir haben, anderen Menschen dieses gute Leben weiterzugeben, dann sehe ich eine große Schwäche. Vor 3 Jahren haben wir mal Schwerpunkte festgesetzt für die Gemeindearbeit dieses Jahres. Und dazu gehörte auch, unsere Gemeinde soll stärker werden in der Fähigkeit, anderen Menschen etwas von Gott zu sagen, sie zu Jesus zu bringen. Am Ende des Jahres hatten wir das Problem noch nicht mal angepackt. Ich habe unseren Hauptpastor angemailt, ob er mir ein bisschen was sagen kann zu der Fähigkeit unserer Gemeinde in diesem Bereich, und er sagt, in den letzten 10 Jahren sind pro Jahr in etwa 5 Menschen zum Glauben gekommen. Das heißt, wenn wir 250 Mitglieder haben, circa 400 Leute, die zu unserer Gemeinde gehören, dann heißt das, dass 80 Personen nötig sind, damit ein Mensch von der Liebe Gottes so erreicht wird, dass er sagt, das ist das Beste, was es gibt. Gott hat gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Samen, der auf den Acker geworfen wird, und dann wächst ein großer Baum heraus, ein starker Baum. Wenn ich das mal auf unsere Gemeinde übertrage, dann ist die Frage, ob wir uns nicht zurückentwickeln, ob man nicht den alten Leuten aus der Gemeinde sagen sollte, ihr dürft nicht sterben, sonst werden wir kleiner sozusagen, also Sterbeverbot für die nächsten 2 Jahre, damit wir wenigstens noch ein bisschen erhalten bleiben. Mich interessiert ehrlich gesagt die Mitgliederzahl unserer Gemeinde ziemlich wenig, und da bin ich, glaube ich, relativ eins mit auch unserer Gemeindeleitung. Das finde ich sehr schön, dass es hier nicht darum geht, Mitglieder irgendwie zu sammeln oder so. Ich habe es noch nie gesehen, dass ein Pastor mit Mitgliederzettel rumgelaufen ist, hat gesagt, wir brauchen jetzt mehr Leute. Es geht darum, dass Menschen zu Gott finden, und ob sie dann in unsere Gemeinde kommen oder woanders, ist überhaupt nicht wichtig. Wir sind in diesem Bereich überhaupt nicht auf dem Damm. Als ich in einer Hamburger Gemeinde gearbeitet habe, die zu einem Verband gehört, gab es da einen jungen Mann, Ingenieur oder irgend sowas, etwas unbegabt im praktischen Leben. Bisschen kompliziert, fand keine Frau und so, jetzt hat er doch eine Frau, hat dann doch irgendwie geklappt. Aber er hatte die Fähigkeit, mit anderen Leuten über den Glauben zu sprechen. Er war so um die 30 Jahre und als ich ihn nochmal auf diese Fähigkeit hin ansprach, dass es doch eine besondere Fähigkeit ist, die er von Gott bekommen hat, Leute zu Gott zu führen, meinte er, das kann überhaupt nicht sein, durch mich sind erst 6 Leute zum Glauben gekommen. Also rechnen wir mal hoch, wenn es da von 10 Leute von uns gäbe und so, dann sind wir auf dem richtigen Dampfer. Mir geht es überhaupt nicht darum, in der Schule würde man sagen, dass ich jetzt die Gemeinde disse, also dass ich sozusagen die Gemeinde jetzt irgendwie fertig mache oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Wahrheit. Die Gemeinde, eine Kirchengemeinde wird mal in der Bibel dargestellt, verglichen mit einem Körper. Stellt euch vor, es lebt jemand 20 Jahre lang mit einem Arm, der ist taub und er guckt nie an seinem Körper runter, er weiß gar nicht, dass er einen Arm hat. Ich meine, armer Mensch, dem muss man doch sagen, Mensch, du hast einen Arm. Versuch deinen Arm zu trainieren. Jetzt ist das nicht so einfach. Wir haben jemanden in der Gemeinde, der hat einen Unfall gehabt und der hat mir erklärt, wenn sein Arm, seine Hand zu lange steif gehalten wird, dann schaltet sich im Kopf etwas ab, dann weiß der Kopf sozusagen nicht, dass da Muskeln sind, die man bewegen kann. Und das erfordert hartes Training und viel Gebet, dass das nicht einfach nur dann so verkrampft bleibt. Mein Eindruck, das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, ist, dass wir da vielleicht 2 Arme haben, die an uns runterhängen, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, dass wir sie haben. Sie gehören zu unserem Körper und wir sollen ganzer Leib Christi sein, so ein Fachwort wieder aus der Kirche. Wir sollen ganzer, kräftiger Körper sein, der für Gott reist und auf den Potsdamer Platz geht und das von Gott weitersagt. Eine befreundete Gemeinde in Bremen, die Paulusgemeinde, ist etwas größer als wir, aber nur mal so als kleinen Vergleich, da sind 50 Menschen im letzten Jahr zum Glauben gekommen. Das ist mal so eine Messlatte. Wir haben ein großes Problem, unsere evangelistische Kraft ist sehr schwach, aber wir dürfen nicht resignieren. Das bringt doch alles nichts. Ich bete schon 20 Jahre lang für eine Freundin und sie will nichts von Gott wissen. Die Gott wollen sowieso nichts von Gott wissen, die sind gottlos. Stimmt nicht. Wir haben eine Tochtergemeinde in Marzahn, also im Osten. Da kommen laufend Menschen zum Glauben. Wir können ja sagen, es ist unsere Gründung, sind wir so. Aber es stimmt nicht. Das sind die anderen, die sind selbstständig. Die haben wir selbstständig gemacht. Jetzt sind wir dran. Aktionismus ist aber auch keine Lösung. Ich vermute, dass unser Hauptpastor Hans-Peter Pache regelmäßig kluge Vorschläge bekommt. Bekommt er auch von mir, wie man das alles besser macht. Dann bekommt er Mails, wir verteilen zu wenig Handzettel, Traktate genannt, wir beten zu wenig an, wir sprechen zu wenig in den himmlischer Gebetssprache, die Pastoren liegen alle falsch, wir brauchen Großveranstaltungen, wo wir zum Glauben aufrufen können, wir brauchen einen vollmächtigen Redner, unsere armen Pastoren, was die nicht alles für Vorschläge bekommen, auch von mir, da sind auch gute dabei. Aber das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Ich schlage vor, dass wir von der Gemeinde in Jerusalem lernen. Ich schlage vor, dass wir von denen lernen, die es uns vorgemacht haben. Was tun sie? Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen und dann beten sie. Als sie das Problem hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und dann beten sie. Wisst ihr noch, was wir gerade gesungen haben? Ich fand das Lied ja super cool. Ich muss mal gucken. Kann es mir jemand sagen? Erstmal auf Englisch. Wir erheben eine Stimme. Das ist genau der Text. Wir heben eine Stimme zu Gott. Wir haben nicht 25 Stimmen, sondern wir heben eine Stimme zu Gott und beten, Herr, hilf uns. Ich glaube, dass wir das tun sollten. Gemeinsam beten, dass Gott zu uns spricht, dass wir schnallen, was dran ist. Wenn uns Sünde hindert bei uns, wenn Gott durch Sünde gehindert wird, dass wir sie erkennen und lassen. Wenn Gott zu uns spricht, dass unser Herz hart geworden ist, dann sollen wir es Gott wieder hinhalten und uns ein barmherziges Herz geben lassen. Wenn wir einfach die richtigen Ideen brauchen, dann lasst uns bitten, dass wir von Gott die richtigen Ideen bekommen. Wenn wir einen Hauptamtlichen brauchen, der uns anleitet und motiviert, dann müssen wir bereit werden, ihn zu finanzieren und dann müssen wir beten, dass wir ihn finden. Du bist aufgerufen, du einzelnes Gemeindeglied. Die ganze Gemeinde betete. Wir haben alle Verantwortung für die Gemeinde. Ich habe Verantwortung für meine Schüler, aber ich habe auch Verantwortung für die ganze Gemeinde, dass es der Gemeinde gut geht, dass diese lahmen Arme wieder gekräftigt werden. Wir haben alle Verantwortung für den Auftrag, den Jesus gegeben hat. Das können wir nicht auf den Kleingruppenleiter abwälzen. Wir haben in der Gemeinde eine ganze Reihe von Kleingruppen, wo man sich in der Woche trifft. Wir können das nicht auf den Pastor abwälzen. So wie ich mich nicht allein im Kreis aufstellen lassen kann, kann ein Pastor auch nicht die Aufgabe der Gemeinde übernehmen. Das geht nicht. Das können wir nur als Gemeinde zusammen. Und ich schlage vor, dass wir das gleich machen. Dass wir nicht warten bis zum nächsten Mal, sondern dass wir gleich Gott bitten und Gott bitten, dass er uns eine Antwort gibt. Dass wir Weisheit von Gott bekommen. Was ist das Problem in unserer Gemeinde? Wie das aussehen kann, dazu komme ich gleich. Wir werden ein bisschen aufstehen und kleine Gruppen bilden und so. Keine Angst, erzähle ich gleich. Lass uns aber nochmal uns angucken, wie die Gemeinde das damals gemacht hat. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Gott freut sich, wenn wir mit unseren Problemen zu ihm kommen, selbst wenn wir ein Problem haben. Oder gerade dann. Weil er dann sozusagen als derjenige, der die Macht hat, herausgefordert wird und beweisen kann, dass er wirklich mächtig ist, dass er seine Gemeinde liebt, dass er die anderen Menschen liebt, die noch durch uns erreicht werden sollen. Gott freut sich, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Gott liebt auch die Lukianer und er wird zu uns sprechen. Im Jakobusbrief steht, wenn jemand von euch die Einsicht fehlt, um richtige Entscheidungen treffen zu können, dann soll er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Uns. Wie können wir beten? Wenn wir gleich beten, dann lasst uns nach biblischen Maßstäben beten. Ich sag mal, wie man nicht beten sollte. Lieber Gott, jetzt lass doch Hans-Peter Pache endlich mal einsehen, was ich ihm schon die letzten 10 Jahre gesagt habe. Lieber Gott, jetzt lass doch wir reden uns hier mit Schwester und Bruder manchmal an, Schwester X endlich mal aufgehen, dass sie immer allem im Wege steht, dass sie so viel meckert, dass sie endlich mal Frieden gibt, dann sind wir eine gute Gemeinschaft, dann wird uns Gott sicherlich beschenken. Lass uns nicht beten, Herr, lass doch den anderen gute Ideen bekommen, wie sie das alles gut machen können. Lass uns lieber beten, wie das, denke ich, jedenfalls nach biblischen Maßstäben besser ist. Lass uns erstmal um Weisheit bitten, um Einsicht, dass Gott uns beschenkt. Unser Hauptpastor ringt seit 1,5 Jahren mit diesem Problem. Er hat sich lange Zeit getroffen, er hat das schon mal erzählt. Bei ihm persönlich ist etwas passiert. Er hat von Gott diese Fähigkeit bekommen, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen, im persönlichen Bereich. Wir merken, da passiert etwas. Aber lasst uns erstmal beten, dass Gott uns Weisheit gibt, wie es uns als Gemeinde gehen soll, wie wir weiterkommen können. Lasst uns für die Gottesdienste beten, dass ein normaler Gottesdienst zu einem Ort wird, wo mehr Leute merken, hier ist Gott anwesend. Gott berührt mich. Ich muss zu Gott kommen. Es gibt den Bericht von dieser ersten Zeit, wo der Jonathan Paul gearbeitet hat, so um die Jahrhundertwende. Meine ich jedenfalls, dass es so war, da sind so Zelte aufgebaut worden, so Riesenzelte, so wie dieses Tipi oder sowas. Dann gab es da Gottesdienste und bevor sie in den Gottesdienst reinkamen, bevor sie im Zelt waren, haben die sich auf die Erde geworfen und Gott um Gnade gebeten, weil sie so ergriffen wurden von dem, was Gott da wollte. Also das schlage ich jetzt nicht vor, dadurch wird man nicht heiliger, wenn man das hier vor den Türen macht. Aber Gott will wirken. Lass uns darum bitten, dass er stark wird, dass wir erkennen, was ihn hindert. Dass wir herausfinden, was wir brauchen. Ich schlage vor, dass wir das jetzt gleich machen. Alle, die
keine Christen sind, die vielleicht auch oder ganz neu Christen sind, mit Gebeten ein bisschen Schwierigkeiten haben. Sie brauchen gar nichts machen, bleiben Sie auf Ihren Plätzen, gucken Sie sich zu, wie so eine Gemeinde das macht. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich zu so einem Kreis stellen und einfach mal zuhören, wie die Gemeinde betet. Können Sie auch gerne machen, aber Sie brauchen gar nichts tun. Sie können gerne zugucken. Die Gemeinde würde ich gerne auffordern, sich in kleinen Gruppen, die Gruppengröße könnt ihr selbst bestimmen, euch hinzustellen. Wer sitzen muss, der kann sich auch hinsetzen, sich hinzustellen und eine Zeit vor Gott zu suchen und zu beten. Lass uns da ruhig 10 Minuten, eine Viertelstunde nehmen oder sowas, wo wir Gott bitten. Es gibt einen Text im 1. Timotheusbrief, wieder ein Teil aus der Bibel, da steht drin, wozu euch als allererstes aufrufe ist, dass ihr betet, und dann kommt 2 Sätze später, alle Menschen, ich möchte, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn es darum geht, dass der Glauben weitergegeben wird, heißt es in der Bibel, wir sollen beten. Und dann kommen da 2 Verben, da steht dann, glaube ich, intensiv beten oder zu Gott schreien oder so, da sind wir noch lange nicht. Also bei der Anbetungszeit, ich fand das toll, wie Fridtjof sozusagen heute Morgen aus voller Kehle gesungen hat, vor dem Gottesdienst noch. Da sind wir als Gemeinde noch gar nicht, dass wir darum schreien, dass Gott Menschen hilft, dass Gott Menschen errettet. Aber da können wir ein bisschen trainieren. Steht in der Bibel, sollen wir tun, intensiv beten, dass Gott uns hilft. Ich schlage vor, da sitzen ja fast nur Junge, die beiden letzten Reihen in diesem rechten Block da lassen wir mal für die Fußkranken. Ich schlage vor, dass wir die Stühle ganz schnell an den Tisch gleich, an die Seite setzen, wenn ich das Startschuss gebe. Dann ist da viel Platz. Wer möchte, kann aufstehen, sucht sich irgendwelche Leute, die er kennt oder nicht kennt. Und wir beten eine Zeit lang darum, dass Gott uns in unserer Schwäche hilft und Gott hat versprochen zu antworten. Können wir es machen?